NDR Info. Redezeit.
#0800441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Und am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über die Randale und Krawalle am Rande, muss man sagen, am Rande der Europameisterschaft. Ob es am Rand ist, darüber kann man auch noch mal reden. Und wir fragen heute Abend, woran liegt es eigentlich? Was sind die Ursachen? Wer sind die Schläger? Wo kommen sie denn her? Sind das Fans oder Gewalttäter? Die Polizei wird kritisiert. Und wir kennen die Bilder der Prügeleien zwischen englischen und russischen Fans. Hooligans schlagen da auf alles ein. Menschen gehen zu Boden, werden zusammengetreten. Wir wollen heute Abend darüber reden, ob uns der Spaß vergeht am Fußballfest aufgrund dieser Gewaltbilder. Sagen Sie uns doch, wie sehen Sie diese Bilder? Wie erleben Sie die EM angesichts dieser Gewalt? 0800441777.
Also wenn ich mir diese Szenen in Marseille angucke, dann ist das auch in der Öffentlichkeit unverschämter geworden. Die haben offenbar überhaupt keine Angst, von Kameras entdeckt zu werden. Ich glaube, dass das Leute sind, die zwar den Fußball als Vorwand oder als Gelegenheit benutzen, aber nicht wirklich am Fußball interessiert sind, sondern da wird was anderes ausgelebt.
Alle wollen friedlich zusammen Fußball gucken in allen Nationen. Und wenn dann solche Leute das kaputt machen, dann ist das schon schade. Ich glaube, es ist schwierig, diese Leute davon fernzuhalten, weil die gibt es ja auch in den Ländern an sich schon vor Ort. Also die Leute, die Randale machen, gibt es ja hier auch.
Die Vereine müssen sich alle zusammenschließen und eben auch Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen. Die Ausschreitungen nehmen ja zu, die reisen ja an, um Krawall zu machen und nicht um Fußball zu sehen. Ich finde es erschütternd.
Das darf den Sport nicht kaputt machen, aber da ist es natürlich. Man hofft halt, dass nichts passiert oder dass sie das besser im Griff haben. Die Schuld bei den Vereinen zu suchen, ist es auch nicht. Das sind ja keine Fans, das sind ja Schläger, die sich Landesfarben oder Vereinsfarben anziehen. Da kann weder das Land noch der Verein was dafür.
Ich finde, solche Leute müssten eigentlich schon vorher aus Stadien ausgeschlossen werden. Da müssten entsprechende Informationen weitergegeben werden, auch damit solche Leute gar nicht erst dahin reisen.
Ich finde, Fußball ist ein Spiel. Und dieses Verhalten der Hooligans, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das macht auch ein bisschen Angst, also so, dass man sich sagt, live dabei muss ich nicht unbedingt haben.
Sie hören NDR Info, die Redezeit, und wir reden heute Abend über die Frage, zerstört die Gewalt den Fußball? Und das waren erste Stimmen gesammelt von Silvia Buckel. Wenn Sie uns anrufen, 0800 441777, dann reden Sie heute Abend mit einem Fan-Koordinator, mit einem Experten in Sachen Fankultur und unserem Sportreporter Alexander Bleik. Und an ihn geht auch gleich die erste Frage. Guten Abend, Alexander Bleik in Paris.
Hallo, schönen guten Abend.
Schön so. Was ist denn heute geschehen, außer dass Russland so gespielt hat, dass man etwas hämisch sagen kann, das Problem wird sich vielleicht von selbst erledigen. Aber gab es denn Randale am Rande dieser Spiele?
Also es gab, ich glaube, das Wort Randale wäre viel zu groß. Es gab zwei, drei kleinere Scharmützel in Lille am Spielort der Russen heute. Dort hat die Polizei einmal Tränengas gegen einige englische Randalierer eingesetzt. Es ist aber wohl, wenn wir den Nachrichtenagenturen glauben dürfen und dem, was die Kollegen von vor Ort berichten, nur eine kleine Gruppe gewesen, die dort in der Nähe des Bahnhofs sozusagen zunächst einen Feuerwerkskörper gezündet hat und dann versucht hatte, sozusagen sich der Beobachtung der Polizei zu entziehen. Durch Sprints in die umliegenden Gassen, da wurden sie aber aufgehalten, dann gab es ein kleines Scharmützel und dann war das nach wenigen Minuten beendet. Also wir hatten eine große Sorge vor diesem Spiel, weil eben der Spielort der Engländer, die morgen in Lens antreten, von dem der, wo die Russen heute gespielt haben, nur etwa 30 Kilometer entfernt ist und eben viele Engländer auch in Lille Hotels bezogen haben. Aber das scheint dort bisher alles zum Glück friedlich gewesen zu sein.
Gabriel Duttler arbeitet am Institut für Sportwissenschaften an der Uni in Würzburg und sein Spezialgebiet ist die Fankultur. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ultras, eine Fankultur im Spannungsfeld unterschiedlicher Subkulturen. Guten Abend, Herr Duttler.
Guten Abend.
Herr Duttler, wir haben ja schon bei internationalen Turnieren immer wieder erlebt, dass es zu Ausschreitungen gekommen ist. Hat es für Sie eine neue Qualität, was wir jetzt erleben?
Also es ist richtig, dass es immer wieder zu Ausschreitungen kam in bisherigen Turnieren. Und es ist ein Phänomen, das aus meiner Perspektive vor allem viel öffentlicher geworden ist. Also wir lassen uns viel intensiver medial auf dieses Phänomen ein. Dass es auch zu anderen Anlässen bereits gab, also beispielsweise im Kontext der WM 2006, gab es auch Ausschreitungen, die aber nicht diese mediale Reichweite erreichten. Also es scheint etwas zu sein, was zum einen schon auch an diese Turniere geknüpft ist, zum anderen im Besonderen an dieses Turnier in Frankreich jetzt, weil es scheint eben so zu sein, dass Hooligans dieses Turnier als eine besondere Chance sehen, sich aufeinander zu treffen oder Konflikte miteinander auszutragen, zu randalieren. Einfach deswegen, weil es ein Turnier ist, weil die nächsten kommenden Turniere in Ländern stattfinden werden, wo das nicht möglich sein wird. Und weil auch einfach die Nähe nach Frankreich natürlich ist leichter zu erreichen als jetzt Katar oder als Russland beispielsweise.
Nun sind es nicht nur Hooligans, sondern auch andere Gruppen, auf die wir noch kommen. Inwieweit glauben Sie, ist diesen Gruppen, die da randalieren, es wichtig, dass sie wissen, das geht medial um die Welt, diese Bilder. Wir werden damit populär, in Anführungsstrichen.
Das ist ein zentraler Anreiz aus meiner Perspektive. Also sie nutzen die Bühne der Europameisterschaft dafür, sich darzustellen, sich zu präsentieren, zu zeigen, sie sind stärker als die andere Gruppe. Also es ist ein zentrales Motiv für diese Ausschreitungen.
Michael Gabriel ist Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte. Guten Abend, Herr Gabriel.
Schönen guten Abend.
Fanprojekte kennen wir aus der Bundesliga, aus dem nationalen Bereich. Nun gibt es auch Fanprojekte, die sind international aufgestellt, sogenannte Fanbotschaften. Was verbirgt sich dahinter?
Na, die Fanbotschaften sind ein Zeichen von Willkommenskultur bei internationalen Turnieren. Es waren jetzt 20.000 deutsche Fans in Lille und die Fanbotschaften stehen an zentralen Orten in den jeweiligen Städten, wo sie mit Informationen, mit geschultem Personal diesen Fans zur Verfügung stehen, mit den aktuellen Informationen aus Lille, falls jemand, und auch als Unterstützungssystem zur Verfügung stehen, falls jemand noch einen Übernachtungsplatz braucht, falls jemand ein Portemonnaie verloren hat oder gestohlen bekommen hat. Das ist ein System, was schon seit 1992 in Deutschland umgesetzt wird. Es wird finanziert vom Deutschen Fußballbund, findet in enger Kooperation mit uns, mit der Koordinationsstelle Fanprojekte statt und wendet sich an all die friedliebenden Fans, die zu diesen Turnieren kommen, um ein schönes Erlebnis zu haben und um dazu beizutragen, dass die auch Orientierung in den Städten haben und dass sie sich sicher fühlen.
Wenn Sie den Nachrichtensatz hören, Fans haben in den Städten randaliert, stört Sie das, dass das Wort Fan da benutzt wird?
Nein, in dem Kontext stört mich das nicht. Mich stört eindeutig die sehr oberflächliche Berichterstattung durch die Medien, die wir im Übrigen schon immer haben. Und es gab schon immer eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, gerade bei so internationalen Turnieren. Das ist jetzt auch tatsächlich kein neues Phänomen. Und es ist auch, da würde ich Herrn Duttler wenig widersprechen, auch nicht intensiver geworden. Durch die sozialen Medien ist eine Dimension hinzugekommen, die wir bisher nicht hatten.
Was meinen Sie mit oberflächlicher Berichterstattung?
Na, wenn ich ein aktuelles Beispiel nehmen kann, gerade gestern saßen zwei Experten, zwei Fußballexperten im Studio des ZDF, Oliver Welke und Oliver Kahn, und die haben sich beide unterhalten über Vorfälle, die in Lille stattgefunden haben, im öffentlichen Raum. Da sind Stühle geflogen vor einer Brasserie und war natürlich eine große Empörung und beide haben dann ihre Forderung gestellt, dass man endlich doch konsequent die Personalisierung von Tickets umsetzen muss. Das ist manchmal schwierig, da auch seriös drauf zu antworten oder seriös damit umzugehen. Mhm. Es werden seit der WM 2006 alle Turniere mit einer Personalisierung stattgefunden. Und eine Personalisierung von Tickets bei Vorfällen, die im öffentlichen Raum stattfinden, zu fordern, ist sowas weg vom Thema. Das macht mich manchmal wirklich sprachlos.
Alexander Bleik, wir haben gehört, dass wir, wenn wir Fußballübertragungen gucken, nur, ich sag's mal, sortierte Bilder bekommen. Kann es sein, dass wir gewisse Ausschreitungen gar nicht zu sehen bekommen, die aber stattfinden?
Also das ist der absolute Ausnahmefall. Es ist so bei den großen Turnieren, bei Weltmeisterschaften, noch bei Europameisterschaften, dass die Bilder nicht mehr von einer Fernsehanstalt, die selbst Gastgeber ist, gemacht werden. Also früher war es so, wenn ein Turnier in Frankreich stattfand, 1998 beispielsweise noch, dann war das französische Fernsehen, der sogenannte Host-Broadcaster, hat die Bilder gemacht und das nach journalistischen Kriterien. Inzwischen verdient die UEFA und auch die FIFA als Weltfußballverband Geld damit, dass sie eine Firma beauftragen, die die Bilder allen anbietet. Das müssen die Fernsehanstalten teuer bezahlen. Und die entscheiden auch über die Regie. Und da gibt es natürlich Einflussnahme. Und normalerweise passiert ja wirklich wenig. Bei den letzten großen Turnieren hat kaum Randale stattgefunden, jedenfalls überhaupt nicht in den Stadien. Da hat es dann auch sozusagen keine Fernsehzensur gegeben. Deswegen ist das sozusagen, glaube ich, ein Einzelfall gewesen, zumindest im Moment bei diesem Turnier, was in Marseille passiert ist. Ich würde gerne noch einen Satz zu dem sagen, was wir eben hatten. Also ich ärgere mich schon, auch wenn Kollegen oberflächlich darüber berichten und einfach davon sprechen, dass es Fanrandale gegeben hat. Ich glaube, man muss wirklich ganz, ganz massiv unterscheiden zwischen Fans und zwischen Hooligans. Hooligans sind Menschen, die ausschließlich auf Krawall aus sind, den auch gezielt suchen, insbesondere außerhalb der Stadien, häufig nicht mal über Eintrittskarten verfügen. Und das wäre so, als würden wir sagen, wenn es Krawalle gibt rund um den 1. Mai, die wir ja in Norddeutschland, zum Beispiel in Hamburg, auch massiv kennen, dass die Menschen, die dort randalieren, Stadtviertel da in Brand setzen, dass das irgendwie Fans der Arbeiterbewegung wären, weil es am 1. Mai stattfindet. Das hat miteinander nichts zu tun. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich strikt trennen.
Bevor Eva König aus Hamburg das Wort hat, Frau König, Sie kommen gleich zu Wort. Herr Duttler, Sie sind ja derjenige, der sich mit der Fankultur beschäftigt hat. Und Alexander Bleik hat eben schon differenziert, da gibt es die Fans und die Hooligans. Welche Gruppen unterscheiden Sie denn und sind die Gewalttäter tatsächlich keine Fußballfans, sondern lediglich Randalierer?
Also um vielleicht die zweite Frage zuerst zu beantworten. Ich würde schon das Fan-Phänomen von einem Gewaltphänomen trennen. Insofern, dass ich Hooligans, das Fansein nicht absprechen würde, sondern halt sagen würde, das sind sehr gewaltaffine Fußballfans. Weil zumindest in die deutschen Hooligans ja auch sehr intensiv mit ihren Vereinen mitfahren, sich da engagieren oder auf Auswärtsspiele mitfahren, Heimspiele besuchen und so weiter. Also dieses Fantum würde ich ihnen nicht absprechen, aber natürlich sagen, es sind sehr, sehr gewaltaffine Menschen.
Ist Hooligan gleichzusetzen mit gewalttätig?
Ja gut, Hooligans sind eben Gruppen von Menschen, die sich vergemeinschaften, schon im Kern darum, um gemeinsam Gewalt auszuüben. Mhm. Also das ist schon der Kern ihrer Vergemeinschaftung. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel, und so komme ich zur ersten Frage, um sie beispielsweise zu Ultras abzugrenzen. Also Ultras ist ja auch ein Begriff, der zurzeit sehr auch medienpräsent ist. Und das sind eben Gruppen, die sich in erster Linie deswegen vergemeinschaften, um den Verein zu unterstützen, um das Gruppenleben auszuleben und um sich eben so einzubringen. Und das ist so ein Unterschied zu Hooligans.
Eva König aus Hamburg, jetzt haben Sie das Wort, Frau König. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bormer, und guten Abend an alle anderen auch. Ja, ich habe nur eigentlich eine Bemerkung und stelle das so ein bisschen, nein, nicht so ein bisschen, würde es gerne zur Diskussion stellen. Also, ich beziehe mich auf ein Satz von einer Person, ich weiß nicht mehr, ob Mann oder Frau, ist auch egal, am Anfang beim Vorspann. Da sagte diese Person sinngemäß, also ich verstehe das gar nicht, die werden immer unverschämter, obwohl die Kamera dabei ist. So, dann habe ich ganz fix überlegt und es war mir persönlich völlig klar, ich stelle die These jetzt mal auf, nicht obwohl die Kamera dabei ist, sondern weil.
Mhm. Frau König, wir haben das schon mal angeschnitten ganz zu Beginn der Sendung, dass das natürlich für die Hooligans attraktiv ist, durch die sozialen Netzwerke und durch diese Medienvielfalt überall gesehen zu werden. Trotzdem frage ich Herrn Duttler nochmal, wir haben auch gehört, dass diese Hooligans sich dabei selber filmen, wenn sie Randale machen. Das heißt, sie inszenieren Randale für ein gewisses Publikum, kann man das so sagen?
Ja, also es gab ja durchaus auf YouTube Videos zu sehen mit einer Kopfkamera während der Randale offensichtlich von einem Russen eben gefilmt. Und es ist natürlich schon wichtig für die Hooligans, sich da nach außen zu präsentieren als wahnsinnig gefährlich, als diejenigen, die eigentlich im Moment die EM bestimmen. Also die sportlichen Belange geraten so ein bisschen nach hinten und sie sind eigentlich das Thema. Und das ist natürlich eine unheimliche Aufwertung und ein Machtausleben, was da auch eine Rolle spielt.
Mario Segert aus Lindenberg. Guten Abend, Herr Segert.
Ja, schönen guten Abend in die Runde erstmal. Also ich habe eine ganz andere Meinung zu diesen ganzen Vorfällen. Ich meine, ich möchte zuerst betonen, dass diese Leute auf eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder sonstige Sportveranstaltung natürlich nichts zu tun haben. Und mir fällt bloß immer auf, wenn ich so die letzten Jahre in die Vergangenheit sehe bei diesen großen Turnieren oder Europameisterschaften, dass gerade englische Fans sich hier auf dem Festland sehr daneben benehmen, obwohl sie zu Hause sehr diszipliniert ihre Ligaspiele verfolgen. Das wundert mich immer. Ich habe da so ein Gefühl, dass die sich irgendwie was aufstauen und dann hier rüberkommen zu den Turnieren oder Veranstaltungen und dann hier zeigen möchten, was los ist. Aber was mich an der ganzen Sache viel mehr gestört hat, ist denke ich, dass wir, und ich möchte das auch im Zusammenhang mit den manipulierten Bildern der UEFA bringen, dass wir hier jetzt momentan die Politik Einzug hält in diese Sportveranstaltung. Die wissen den Konflikt mit Russland und der Europäischen Gemeinschaft und der NATO. Und ich denke, ob bei diesen russischen Krawallträgern dieser nationale Stolz damit gewogen hat, unterstelle ich jetzt einfach mal, um einfach zu zeigen, so wie ihr mit uns umgeht, lassen wir uns das nicht bieten.
Ja.
Und das ist natürlich schade, dass man darüber nicht nachdenkt. Im Gegenteil, die EU oder die UEFA in dem Fall hat natürlich noch einen Topfen auf dem heißen Stein oder das fast zum Überlaufen gebracht, indem man nur, und ich sage nur, die russische Föderation dazu verurteilt hat, wenn ihr mal irgendwas startet, seid ihr sofort raus. Wir haben englische Fans, die sich geschlagen haben. Wir haben auch deutsche Fans, die sich die provoziert und gepöbelt haben. Aber diese Sanktionen gegen England und Deutschland sind nicht ausgesprochen worden.
Herr Segert, lassen Sie uns mal die einen Punkt, den Sie zuerst angesprochen haben, klären. Und ich frage mal Alexander Bleik, inwieweit wird Fußball politisch, wenn wir heute hören, dass der französische Botschafter einbestellt wurde und Russland sich beschwert über die Diskriminierung der russischen Fans. Ist das im Hintergrund gang und gäbe, dass Politik hier eine Rolle spielt, beziehungsweise, ich sag's mal so, in einem anderen Spiel gespielt wird?
Also das ist für mich eine neue Qualität. Das habe ich so bisher nicht erlebt und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen irritiert darüber, denn zumindest nach den Informationen, die ich habe, sind ja gezielte Kontrollen ausgeübt worden, um diejenigen zu finden oder zumindest daran zu hindern, nach Lille zu fahren, aus diesem russischen Anhang, die eben auch mitverantwortlich für die Krawalle in Marseille gewesen sind. Und ich kann nicht beurteilen, ob die Polizei in Frankreich triftige Gründe gehabt hat, diese Personen A zu kontrollieren und B eben auch in Gewahrsam zu nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass sie sie gehabt hat, dass sie Informationen hatte, die es rechtfertigen, eben dann auch jemanden in Gewahrsam zu nehmen. Aber ich würde auch ganz gern dann auf die zweite Frage gleich mit antworten. Die UEFA hat natürlich ein Problem. Sie kann nicht Dinge sanktionieren, die im öffentlichen Raum stattfinden. Sie kann sozusagen dann wieder nur Sportgerichtsbarkeit da zum Tragen bringen, wo es ihr Einflussbereich ist. Und das ist in den Stadien. Und da haben zumindest die Russen in Marseille waren die Auslöser dieser Krawalle, dass die Engländer vorher in der Stadt randaliert hatten und sich dort auch Krawalle geliefert haben mit französischen Anhängern und auch teilweise Deutsche natürlich auch in Lille eine Gruppe dort aggressiv geworden ist und Ukraine überfallen hat. Das ist im öffentlichen Raum passiert und deswegen versucht die UEFA, ob sie es müsste, kann ich nicht beurteilen, aber sie versucht zumindest das von sich zu halten und darüber eben nicht zu urteilen.
Das müssen wir gleich. Ich will noch ganz klar noch mal klar sagen, dass die UEFA für all das Verantwortliche, was im Stadion stattfindet, aber nicht auf der Straße. Wer wollte noch was dazu sagen?
Ich wollte aus Frankfurt was dazu beitragen, weil wir ein Phänomen beobachten können, was uns, die wir seit vielen Jahren immer nah dran sind an den ganzen Fanszenen. Ich bin persönlich seit 1992 bei jedem internationalen Turnier vor Ort gewesen, arbeite seit 1992 auch mit meinen englischen Kollegen ganz eng zusammen. Und das Phänomen, das ich beschreiben will, ist, das kann man ganz gut an den englischen Fans illustrieren, die sich einen schlechten Ruf über viele Jahre erarbeitet haben. In den 80er Jahren, auch Anfang der 90er Jahre, war der Hooliganismus in England noch ganz, ganz weit verbreitet, insbesondere im Umfeld der englischen Nationalmannschaft. Aber seit der Europameisterschaft 2000, da gab es schlimme Vorfälle, haben sich die englische Regierung, hat sich der englische Fußballverband eine neue Politik verschrieben, die auch die Einbeziehung von Fans zum Ziel hatte. Das ist denen gelungen. Meine Kollegen gehören dazu. Und seit diesem Turnier gibt es kein Turnier, bei dem die englischen Fans irgendwie negativ aufgefallen wären. Das ist ein Mythos, den auch der Hörer, der sich gemeldet hat, aufgesessen ist. Auch in Marseille war es so, sagt auch die englische Polizei, dass es zu keinem einzigen Zeitpunkt einen Vorfall gegeben hat, bei dem die englischen Fans attackiert hätten. Mhm. Die englischen Fans sind in Marseille angegriffen worden, das sind 50.000 dort gewesen, die sind angegriffen worden, zum einen von russischen Hooligans, die extrem gut organisiert waren, gut trainiert waren, die auch Tote in Kauf genommen haben. Und sie sind auch angegriffen worden von Jugendgangs aus Marseille.
Wollen Sie sagen, dass die englischen Fans jetzt alle brav sind?
Nein, das nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, letztendlich zu unterscheiden. Was wir dann haben, dann, wir haben natürlich Dynamik im Feld an so einem Ort. Dann muss man sich vorstellen, sitzen Hunderte in Kneipen, trinken, sind dann auch betrunken. Und wenn dann ein Angriff stattfindet, dann gibt es natürlich Aufregung, es gibt Chaos, es gibt Leute, die kühlen Kopf bewahren können und fliehen oder weggehen. Es gibt andere, die eine Familie dabei haben, die vielleicht dann auch ihre Familie oder ihre Freunde verteidigen wollen. Und es gibt andere, die dann, dann auch letztendlich sich auch gewalttätig wären. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen denjenigen, die attackiert haben und denjenigen, die angegriffen haben. Und der Vorwurf, der an die Polizei gerichtet wird, ist, dass sie vorher nicht verhindert haben, dass die russischen Hooligans sich formieren und nur dann hinterher eingegriffen haben und keine Unterscheidung gemacht haben zwischen den Angegriffenen und auch zwischen den Opfern und den Angreifern.
Das klingt ein bisschen, Herr Gabel, wenn ich das noch sagen darf, als würden Sie das entschuldigen.
Nein, das geht nicht um Entschuldigen, sondern wenn es darum geht, geeignete Maßnahmen zu treffen, dann muss erstens die Analyse einer Situation richtig sein. Und man muss diejenigen dann mit der Maßnahme auch treffen, die dafür verantwortlich sind. Und das heißt, die Polizei hätte die russischen Fans vorher, genauso wie in Lille auch die deutschen Fans, vorher ins Visier nehmen müssen, um dann die englischen Fans auch dafür zu schützen. Man muss die Mehrheit der Fans auf seine Seite bekommen. Wenn man alle über einen Kamm schert, dann hat man alle gegen sich.
Ich lese Ihnen mal was vor, was Jean-Michel Pietri aus Saumur geschrieben hat. Solche Mails erreichen uns auch. Er schreibt, die Kommentatoren kommen nicht auf die Idee, die Hooligans anzuprangern. Nein, schuld ist selbstverständlich die Polizei, die gewaltbereite Szene nur unzureichend im Griff hat. Weiter schreibt er, vergessen Sie bitte nicht, dass französische Polizisten zurzeit an mehreren Fronten zu kämpfen haben. Dabei riskieren sie ihr Leben. Herr Duttler, können Sie das denn bestätigen, was Herr Gabriel als Fankoordinator sagt, dass die britischen Hooligans gezähmt worden sind?
Er hat natürlich da einen besseren Einblick als ich, aber ich würde trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass die Differenz, die Wahrnehmung des Hörers gerade eben, dass die Engländer in der Liga so brav seien und bei großen Turnieren sich eben sehr aufführen würden, auch daher stammen kann, dass die Ticketstruktur oder die Preisstrukturen in der englischen Liga immens sind. Das heißt, wir haben es wahrscheinlich mit einer ganz anderen Klientel zu tun als in der heimischen Liga, die dort gar nicht mehr in die Stadien kann teilweise. Das mag vielleicht auch ein Punkt sein, warum sie dann auch sehr, sehr gerne auf größere Turniere auswärts fahren.
Aber die Gewaltbereitschaft sehen Sie nach wie vor gegeben?
Ich habe die englischen Hooligans nicht so verfolgt jetzt, aber so wie ich es verstanden habe, gingen die Attacken, die jetzt in Marseille waren, schon von den russischen Hooligans aus. Und die englischen, also auch die Videos, die ich gesehen habe, schien es eher so zu sein, als wären die englischen Hooligans eher in der Opferrolle gewesen.
Alexander Black, Sie sind schon viele Jahre Sportreporter. Macht es Sinn, so Schuldzuweisungen im Sinne von, die haben angefangen, die haben nicht angefangen, die haben dann reagiert? Ist das richtig?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, zu versuchen, was eben auch sozusagen Herr Gabriel gerade sagte, dass die Polizei versucht zu differenzieren. Ich glaube, dass das schon wichtig ist. In Lille habe ich es gestern gesehen, dass dann im Prinzip auch die Englischen, als die Polizei aufkam und englische Fans dort in Kneipen saßen, wie gesagt Fans, nicht Hooligans, als sie die Polizisten sahen, das Erste ist, dass sie skandiert haben, wo wart ihr in Marseille? Mit anderen Worten, warum habt ihr uns nicht geschützt? Auch meine Informationen sind so, dass zunächst die Briten attackiert worden sind, eben wie gesagt von französischen Gangs dort auch aus dem Umfeld, vielleicht auch von Olympique Marseille und sozusagen sich dann natürlich auch gewehrt haben, auch wie genügend dabei waren, die natürlich auch durchaus Spaß daran hatten, dann auch die Auseinandersetzung zu suchen. Aber dieses Problem des Hooliganismus, den wir in den 80er Jahren hatten, wir denken an die schrecklichen Ereignisse 85 im Hazel-Stadion mit vielen Toten zurück, damals beim Europapokal-Endspiel gegen Juventus Turin, wo es Anhänger des FC Liverpool waren, die das auslösten. Das hat England in den Griff gekriegt mit diesen besprochenen Maßnahmen. Und natürlich ist ein wichtiger Grund auch der, dass sich viele derjenigen, die sich früher gerne in und um die Stadien geprügelt haben, heute gar nicht mehr reinkommen, weil man sich das in England einfach nicht mehr leisten kann.
Klaus Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Herr Scholz.
Ja, schönen guten Abend. Ich finde diese Sendung ganz toll. Ich habe mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, dass die Ursachen darin liegen, dass zum Beispiel die ganzen Arbeitsverhältnisse sich im Allgemeinen verändert haben. Früher mussten die Leute oft sehr schwer arbeiten. Heute wird meistens nur noch der Kopf benötigt. Und dieses Potenzial, was hauptsächlich bei Männern vorhanden ist, an Aggression, an Wut, an unbändiger Energie, die kriegen die Leute nicht los. Also wenn sie jetzt Sport machen, dann ja. Und nun ist es so, dass das, was diese Hooligans und wie sie alle heißen, machen, ja auch geächtet ist. Also niemand will das. Aber man müsste diese Energie, die da ist, einfach kanalisieren. Man müsste sich darüber Gedanken machen, wie können diese Leute das ausleben? Weil ich kann es als Gesellschaft nicht so tun, als ob ich sage, ja, das will ich gar nicht. Und wir schließen die aus und die müssen alle weg. Weil das ist da. Mhm. Es ist überall da, in jeder Ecke. Und
Sie meinen, es ist so eine Art Ventil, was da aufgeht?
Ja, genau. Mhm. Genau. Und das ist so, dass in dieser Gesellschaft bestimmte Aggression oder bestimmte Wutformen, also einfach dafür ist kein Platz. Wenn ich jetzt an American Football denke zum Beispiel, wo die Leute wie beknackt aufeinander losrennen und man denkt, oh Gott, hoffentlich überleben die das. Da ist eine Form gefunden worden, wo so eine Wut zum Beispiel sich ausleben kann. Und so müsste man einfach versuchen, etwas zu finden, wie man sagt, pass auf Leute, ihr wollt euch prügeln, da sind die Engländer, da sind die Franzosen, da die Russen und nach den und den Regeln, mit den und den Geschichten, so könnt ihr das machen. Gut. Das ist eine neue Idee und nicht einfach sagen, oh Gott, und alles ist schrecklich, zum Glück waren keine Toten da. Man redet immer weiter und es passiert aber immer wieder.
Klären wir das mal mit dem Ventil. Michael Gabriel ist Koordinator von Fanprojekten. Herr Gabriel, was machen Sie denn oder was wissen Sie darüber, dass es hier ein Potenzial von Wut gibt, von angestauter Aggression, ja von der Möglichkeit, heute lassen wir mal, ich sag's mal so, die Sau raus, und haben Sie als Fanprojekt die Möglichkeit, das zu kanalisieren bzw. zu steuern?
Ja, der Hörer spricht eine sehr interessante Dimension in dem gesamten Phänomen an. Wir leben ja in einer zunehmend verregelten Welt und in einer zunehmend vereinzelten Welt, wo es immer weniger Räume gibt für junge Menschen, sich zu vergemeinschaften und auch körperlich zu erfahren. Und das ist etwas, was wir über die Fanprojekte, gibt es ja seit über 30 Jahren, dann von vielen Fußballfans, die zur Gewalt neigen, auch wissen, dass die Gewaltausübung für sich aus deren individuellen Perspektive positiv besetzt ist, weil sie einen Flow erleben, körperliche Gefühle erleben, die sie in anderen Kontexten kaum noch empfinden. Also sie spüren sich sozusagen. Das ist die eine Dimension.
Das möchte ich gern verstehen. Die spüren sich, wenn sie aufeinander losgehen?
Ja, das ist, wenn man sich so vorstellt, das baut sich ja auf, so eine Situation. Mhm. Die Leute wissen, dass, also gerade bei Hooligan-Auseinandersetzungen, wenn 30 gegen 30 verabredet gegenüberstehen, dann wissen sie, dass sie gleich in eine ganz gefährliche, auch für sie gesundheitsschädliche Situation kommen können. Da wird Adrenalin ausgestoßen, andere körpereigene Substanzen, die einen in eine andere, mir fällt jetzt kein besseres Wort, in Dimension bringen. Und das erleben die Leute als freudvoll. Und das ist so irritierend, wie es ist.
Wenn man das von außen beobachtet, könnte man sagen, da gehen Tiere aufeinander los. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, geben Sie gesellschaftlichen Bedingungen die Ursache, dass so etwas passiert.
Das ist etwas zumindest, wo es Soziologen gibt, die das damit in Verbindung bringen. Für mich hat das eine gewisse Logik. Also ich halte das für nicht, man kann es glaube ich nicht von der so einfach so beiseite schieben. Ein anderer Aspekt, der mir noch wichtig ist, ist, dass, weil Sie das Wort Wut genannt haben. Mhm. Wir haben, und da versuche ich es mit einer politischen Entwicklung in Verbindung zu bekommen, wir haben ja die sogenannten Wutbürger. Und was wir sehen, also Pegida und das, was alles so verharmlosend auch Rechtspopulismus genannt wird, im Umfeld der AfD, Legida. Und wir wissen, dass bei den Pegida-Aufmärschen, bei den Legida-Aufmärschen in Leipzig, dass da ganz viele Hooligans mitgelaufen sind, die sozusagen auch die Demonstrationen geschützt haben. Und diese Hogesa-Entwicklung in Deutschland, Hooligans gegen Salafisten, Hooligans, die im Fußball sozialisiert worden sind, jetzt ihre fremdenfeindliche, rassistische Politik in den öffentlichen Raum tragen, politisch werden, sich genau solchen Bewegungen letztendlich anschließen. Das ist etwas, was diese Gewaltbereitschaft und diese männliche Gewaltbereitschaft, das ist etwas, was politisch missbraucht werden kann.
Gut, was können Sie als Fankoordinator tun oder tun Sie überhaupt etwas, damit dieses Ventil nicht aufgeht? Oder sagen Sie, das Ventil muss aufgehen?
Nein. Es muss an anderer Stelle und es muss viel, wie soll man sagen, gestalterischer aufgehen, also nicht so destruktiv, sondern konstruktiv aufgehen. Und
was heißt
wir, das praktisch? Wir machen ja Jugendarbeit. Die Fanprojekte sind Einrichtungen der Jugendarbeit. Wir setzen ganz früh bei jungen Menschen an und versuchen die positiven Aspekte von Fankultur zu fördern. Das ist ja auch ein großes Gemeinschaftsgefühl, was man da hat. Und gemeinsam zu singen im Stadion, gemeinsam auswärts zu fahren und Choreografien zum Beispiel zu machen, all das sind Dinge, die wir tun, damit die Energie, auch die kreative Energie von jungen Menschen in eine positive Richtung gelenkt wird. Und das ist auch erfolgreich, ist aber nur dann erfolgreich, erstens, wenn es langfristig und kontinuierlich passiert und wenn wir von den Umfeldinstitutionen, also von den Vereinen und von den Verbänden nicht im Stich gelassen werden. Und wir haben in Deutschland gute Vereine und gute Verbände, die sich ganz, ganz klar positionieren gegen Gewalt und auch gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
Alexander Bleik, als Sportreporter, haben Sie eine Erklärung dafür? Da fiel vorhin das Wort American Football und es gibt Eishockey, es gibt Handball. Warum ist es gerade der Fußball, dass die Fans da aneinander geraten?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir selbst auch schon gestellt habe, dass gerade bei Sportarten, in denen es wesentlich härter zugeht als im Fußball, auch im Handball ja beispielsweise, unter den Fans eigentlich sowas überhaupt nicht passiert. Ich kann das jetzt nicht historisch erklären. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass einfach das, zumindest in Europa, das Fanpotenzial viel, viel größer ist und dass der Fußball die Sportart ist, die am größten emotionalisiert. Das ist so gewesen. Es gibt ja dieses Problem des Hooliganismus eigentlich nur in Europa und in Südamerika, auch in Südamerika, also sprich Brasilien, Argentinien, wo Fußball ja teilweise wichtiger ist, als was sonst im Leben passiert, dass da eben ganz, ganz viel an Emotionen freigesetzt werden. Dass es immer Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie nutzen etwas, um dann sozusagen, ich will nicht sagen, über die Stränge zu schlagen, aber sich zu messen, das Ganze zu erhöhen oder zu überhöhen und letztendlich kommt dann so etwas dabei raus. Ich weiß nicht, ob man die wirklich alle erreicht. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, gäbe es nicht eine Möglichkeit, parallel zur Europameisterschaft, also das habe ich vor, weiß nicht, 20 Jahren, 10 Jahren gedacht, als es eben viel, viel schlimmer war, dass die sich irgendwo treffen auf dem eingezäunten Gelände und dann können die ihre eigene Meisterschaft austragen. Ich weiß nicht, ob das ein Weg wäre, aber der Staat wird das bald Monopol nicht aufgeben können und dürfen.
Ein gruseliges Bild. Herr Duttler, ganz kurz, haben Sie eine Antwort darauf, warum es ausgerechnet der Fußball ist und nicht zum Beispiel beim Eishockey oder beim Handball, wo es ja körperlich auf dem Feld zumindest viel mehr zur Sache geht?
Ja, es hat schon damit zu tun, wie öffentlich dann sowas auch wird. Also wir hatten es ja vorhin schon, dass diese Selbsterstellung in den Medien sehr wichtig ist für diese Gruppen auch. Und die finden sie eben bei uns in Deutschland, vor allem im Fußball und auch im Rest von Europa eigentlich überwiegend im Fußballkontext. Und so ist es eben einfach auch so, dass der Fußball die meisten Fans hat, also auch nochmal eine größere Anzahl, die da aufeinandertreffen kann. Und diese Medienpräsenz ist einfach sehr wichtig.
Gut, wir reden heute Abend auch für Sie, die uns zuhören und keinen Fußball gucken. Alexander Bleib, wie viel steht es eigentlich gerade zwischen Albanien und Frankreich? Können wir ruhig mal sagen.
Steht immer noch 0-0. Wir haben nicht viel verpasst bisher. Ja.
Gut, wunderbar. Dann rufen Sie uns an 08000 441 777. Wir reden heute Abend über die Frage, zerstört die Gewalt den Fußball? Und wir reden über die Randale am Rande der Europameisterschaft. Jörg Schneider aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schneider.
Jo, moin.
Warum gucken Sie keinen Fußball?
Weil ich gerade auf dem Weg nach Hause bin.
Gut.
Deswegen.
Schön.
Ich sag nur, kein Verständnis. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, was da in Frankreich passiert ist. Also mir fehlen einfach die Worte. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass wir da so viel reden. Solche Leute gehören einfach nicht ins Stadion. Mhm. Auch wir reden hier über Sanktionen, wir reden hier über Bestrafung. Wir müssen einfach mal ein Zeichen setzen. Und das, was der Oli Welke und der Kahn gesagt haben, das hat das einfach auf den Punkt gebracht. Solche Leute haben da nichts zu suchen.
Gut.
Solche Leute haben da nichts zu suchen.
Wir können ja mal gleich darüber reden, wie man das verwirklichen kann, was Sie sich wünschen. Sie kriegen noch Rückendeckung von Malte Beekmann aus Tornesch. Er hat geschrieben, warum kann man nicht pauschal alle aufgefallenen Menschen sperren, sodass sie gar nicht erst ins Stadion kommen. Ich fange mal mit Herrn Duttler an. Ich weiß nicht, ob Sie darauf eine Antwort haben. Gestern kam dann, darauf beziehen sich viele Hörer, das Gespräch zwischen Olli Kahn und Welke, die Frage nach personalisierten Tickets. Welche Möglichkeit sehen Sie oder sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit, dass man Randalierer oder gewaltbereite Menschen nicht ins Stadion lässt, Herr Duttler?
Also ich möchte erst mal ganz kurz was zum zweiten Rückmeldung sagen. Also dass ich sehe ein großes Problem, Menschen pauschal zu bestrafen. Also wir sehen, dass in Deutschland eben sehr intensiv bei der Stadionverbotsdebatte, dass eben Fans, die auffallen im Rahmen von Fußballspielen, ein Stadionverbot bekommen und nicht mehr ins Stadion rein dürfen. Und da kommt es auch häufig eben zu pauschalen Strafen oder zum Ausschlussen von Gruppen beispielsweise. Und das setzt die Annahme der Strafe so herab, dass das sich aus meiner Sicht, dass es da eben Schwierigkeiten gibt, das auch wirklich als Strafe wahrzunehmen aus Sicht der Fans.
Wenn ich das übersetzen darf, Sie meinen, wir nehmen die Randale lieber in Kauf, bevor wir einem zu viel das Stadion verbieten?
Na, das nicht, aber wir sollten natürlich schon die Täter ermitteln und die muss man auch bestrafen, aber nicht pauschal Strafen aussprechen.
Aber wie schaffen wir es, dass keine, ich frage auch mal Herrn Gabriel als Koordinator von Fanprojekten, wie schaffen wir es, ein Stadion sauber zu halten von gewaltbereiten Hooligans, Fans, Ultras, wie immer sie heißen. Wie kann man das schaffen? Kann man das überhaupt schaffen?
Wir haben 50.000 Menschen im Stadion, da haben sie natürlich alles und sie haben alle Facetten auf allen Tribünen. Es geht auch in dem Fall ganz viel um Glaubwürdigkeit und auch Glaubwürdigkeit der Institutionen. Ich würde das gerne auch, also dieses Fenster einmal aufmachen. Wie aus der Perspektive eines Fußballfans gesprochen, der zu so einem Turnier fährt, wirklich überhöhte Preise bezahlen muss, in ein Umfeld kommt, was zugerichtet ist durch Vermarktung ohne Ende. Wie soll der einen Verband, wie zum Beispiel die UEFA oder die FIFA, als glaubwürdige Instanz wahrnehmen, die auch Strafen aussprechen soll? Wenn die nicht mal in der Lage sind, wie gesagt, aus der Perspektive von Fans gesprochen, die nicht mal in der Lage sind, ihren eigenen Laden aufzuräumen und die selbst die Werte des Fairplay und die Einhaltung der Regeln regelmäßig mit Füßen treten.
Wollen Sie, das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Wollen Sie sagen, weil die FIFA nicht sauber ist, ist Randale im Stadion gestattet?
Nein, überhaupt nicht. Nur es geht darum, die Akteure, die handeln. Ja, also man kann sich moralisch empören. Man kann auch kann sagen, die haben im Stadion nichts verloren. Die Frage ist aber, sie sind da. Und wie kriegen wir die tatsächlich für Probleme sorgen und die gewalttätig sind, wie kriegen wir die aus dem Stadion? Und das geht nur, indem wir die große Mehrheit der Fans, die den Fußball lieben, auf unsere Seite bringen. Mhm. Und das muss gelingen. Und da gehört aber auch dazu, dass diejenigen, die mit Fußballfans zu tun haben, die über Fußballfans reden, das sind die Vereine, das sind die Verbände, dass die auch glaubwürdig sind und sich glaubwürdig um die Mehrheit bemühen und nicht immer nur punktuell bei großen Turnieren, wenn es dann wieder um die Vermarktung geht, dann sich mal zuwenden.
Aber nochmal meine Frage, ist es möglich, ich frage auch Alexander Bleik, ist es möglich zu sagen, wir kennen gewaltbereite Gruppen, das wissen wir, die sind bekannt, identifizieren. Ist es möglich, diese Gruppen aus einem Stadion rauszuhalten, Alexander Bleik?
Sicherlich nicht zu 100%. Sie können ja niemandem verbieten, eine Karte zu kaufen, es sei denn, Sie haben Beweise, die das sozusagen, dass derjenige sich irgendwie strafbar gemacht hat oder gegen Regeln verstoßen hat, die ja im Stadion auch letztendlich gelten. Das heißt, Sie sind irgendwie in der Beweispflicht. Es hat pauschale Strafen ja schon mal gegeben, dass gewisse Gruppen, die eben durch Randale aufgefallen sind, dass die keinen Zugang zu Tickets mehr hatten für Auswärtsfahrten oder Ähnlichem. Ich halte das nach wie vor für ein probates Mittel. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, Kollektivstrafen, aber leider hat es ja in der Vergangenheit ist auch häufig gegeben, dass sozusagen auch Gruppen Einzelne aus ihrem Kreis geschützt haben und gedeckt haben, statt zu sagen, ja, wir distanzieren uns davon. Ich glaube, dass die Vereine in Deutschland weitgehend oder in den vergangenen Jahren auf einem guten Weg sind, dass auch die Fanprojekte ernst genommen werden, dass dort auch Geld investiert wird. Es könnte sicherlich noch mehr sein. Die Zusammenarbeit ist, glaube ich, wirklich besser geworden und dass die Vereine auch wissen, dass das Ganze natürlich image-schädlich ist. Und natürlich ist das nicht populär, wenn Fans ausgeschlossen werden oder ganze Gruppen bestraft werden. Das ist nicht populär, aber in der Vergangenheit hat es immerhin auch damit zugeführt, dass wir in Deutschland ja in den Stadien eigentlich seit Jahren keine nennenswerte Randale mehr gehabt haben, zumindest nicht in der ersten und zweiten Liga.
Dürfte ich ganz kurz schildern, was in Deutschland in Bezug auf die deutschen Fans alles getan wird, auch von staatlicher Seite?
Wenn Sie das sagen, klingt das nicht kurz.
Nein, es ist ganz klar, dass jeder Fan, der in Deutschland ein Stadionverbot hat, dass der keine Karten kaufen kann über den DFB für dieses Turnier.
Das wäre auch jetzt meine Frage, Herr Gabriel. Ist es nicht sinnvoll zu sagen, für Ihre Fanprojekte, dass Sie auch dafür eintreten, dass gewisse Gewaltbereite nicht ins Stadion kommen, damit die Fangemeinde ja sauber bleibt?
Ja, natürlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Behörden in Lille zum Beispiel, dass die an den Hooligans dran gewesen wären und sie erst gar nicht in die Situation gebracht oder dass sie gar nicht erst zu die Ukraine hätten angreifen können. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Mhm. Das hätte die Richtigen getroffen und die wären dann auch nicht mehr ins Stadion gekommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Genauso wie ich mir das für die russischen Hooligans gewünscht hätte, dass die Polizei sich um die kümmert und verhindert, dass die Engländer angreifen und dass sie später auch ins Stadion kommen und dann nochmal Engländer angreifen.
Hat die Polizei jetzt den schwarzen Peter?
Nein, es muss ja auch erlaubt sein, Polizei zu kritisieren. Und das tun ja viele im Moment. Und das ist auch etwas, was, wenn es darum geht, dass wir sichere Fußballspiele bekommen, haben alle Verantwortung. Und dann haben die Fans Verantwortung, dann haben aber auch die Behörden drumherum Verantwortung. Und das muss doch gestattet sein, das auch anzusprechen, ohne gleich, dass es gleich gleichgesetzt wird, man würde Fehlverhalten von Fußballfans oder von Hooligans relativieren oder verharmlosen.
Der DFB, Herr Bormann, eine Sache nur,
aber nicht,
ich dazu jetzt auch aus den Erfahrungen jetzt einfach. Ich glaube ja schon, dass wir in Deutschland einen wirklich großen Schritt weitergekommen sind. Es sind insgesamt mehrere hundert gewaltbereite Fans vorher angesprochen worden. Sie sind auf Konsequenzen hingewiesen worden. Es sind zahlreiche an der Ausreise gehindert worden, weil man über sie Bescheid weiß, weil man das auch verhindern konnte. Das hat sicherlich dazu geführt, dass es am Rande des Ukraine-Spiels praktisch zu nur ganz, ganz wenig Randale gekommen ist. Das war gut. Ich würde mir wünschen, auch die anderen Länder würden so arbeiten. Da sind wir wieder beim Anfang an den politischen Verwicklungen. Wenn auch der russische Fußballverband ähnlich mit dem Problem ähnlich umgehen würde, wie wir es in Deutschland tun, nämlich diese Menschen ausschließt und sie daran hindert, Karten zu kaufen, dann wären diese Fans oder diese Hooligans, diese Schläger, gar nicht ins Stadion gekommen. Da wird es aber relativ locker gehandhabt und die konnten rein.
Da wollte noch jemand eifrig dazwischen, ja?
Genau, Entschuldigung, ich wollte auch noch ergänzen. Ich denke, wir sollten eher, wie Herr Gabriel es gesagt hat, über nachhaltige Möglichkeiten des Umgangs mit solchen Menschen sprechen, weil der
Was ist nachhaltiger Umgang mit solchen Menschen?
Ja, im Sinne der Gewaltprävention. Also das Problem ist doch nur zum Teil, dass diese Menschen ins Stadion kommen, sondern das Problem ist, liegt doch viel mehr darin, dass diese Menschen gewalttätig sind. Mhm. Und das muss doch eigentlich der Ansatzpunkt sein, wo man sagt, wir sperren sie nicht aus, sondern wir wenden uns ihnen zu und versuchen, wie Herr Gabriel sagte, eben diese angestaute Wut oder Aggression eben in etwas Konstruktives zu wenden.
Ich würde gern,
Herr Duttler, haben Sie das mal versucht? Also ich kenne auch Menschen aus der Hooligan-Szene und es gibt, die finden das lächerlich. Also Entschuldigung, sie finden solche Ansätze zum Teil lächerlich, weil es das Bestreben ist, genau das auszuleben, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben. Dieses Adrenalin, diesen Kick zu kriegen und nämlich alles zu umgehen, was das irgendwo einschränkt. Und dann treffen sich an Autobahnraststätten oder finden andere Wege. Also ich glaube, dass die nicht therapierbar sind, es sei denn, dass es Möglichkeiten gäbe, sie daran zu hindern, die nächste Woche zur Arbeit zu gehen und dann auch sie ein Problem mit ihrem Arbeitgeber.
Lassen Sie mich das nochmal schärfer fragen, Herr Duttler. Ist das Sozialarbeiterromantik?
Müssten Sie vielleicht Herrn Gabriel fragen. Ich bin kein Sozialarbeiter, aber ich denke schon, dass man solche Leute auch nicht aufgeben sollte. Mhm. Zuletzt denke ich zumindest.
Herr Gabriel?
Wenn ich eine zeitliche Dimension reinbringen kann, die deutsche Fankultur war in den 80er, Anfang der 90er Jahre sehr stark dominiert auch von Hooligan-Gruppen. Und was wir gemacht haben, also im Sinne der Nachhaltigkeit, auch der Fanprojekte, ist, dass wir relativ früh, ganz früh bei 15-, 16-Jährigen, die neu in die Fankurven gekommen sind, dass wir denen Alternativangebote gemacht haben. Und in der deutschen Fankultur hat sich eine neue Szene entwickelt, die Ultras. Und wenn wir die Hörer an den Geräten, wenn die sich mal ins Stadion versetzen und diese Kurven sehen, wo dann manchmal 10.000 Menschen miteinander eingehakt hüpfen, dann sind das ganz intensive Gemeinschaftserlebnisse. Und das ist so ein Punkt, der das vielleicht sichtbar macht, was sich verändert hat. Soll nicht heißen, dass es bei den Ultras keine Gewaltprobleme gibt. Aber es ist gelungen, ganz viele junge Menschen davon abzuhalten, auch an dieser Attraktivität von Gewalt zu schnuppern und da vielleicht auch letztendlich abzurutschen. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist da Pädagogik auch nicht mehr angesagt, sondern da ist tatsächlich Polizei angesagt und dann ist Justiz angesagt, weil ansonsten würde ich Ihnen zustimmen, ist das dann, wäre das ein romantischer Umgang.
Ingo Oschewala ist aus Pinneberg und Herr Oschewala, Sie haben zitiert von dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel, so lese ich hier, Fußball ist eben ein Spiegelbild der Gesellschaft. Was hat der Satz in Ihnen ausgelöst, Herr Oschewala?
Also dieser Satz hat eigentlich bei mir nichts ausgelöst, weil das eigentlich auch meine Grundeinstellung zu diesem Problem ist. Dass diese Hooligan-Geschichte ist nicht nur ein innenpolitisches, sondern auch ein außenpolitisches Spiegelbild. So, ich behaupte einfach, dass diese Ausschreitung, die es zwischen englischen und russischen Fußballfans in Anführungsstrichen gegeben hat, zwischen in dieser Dimension zwischen deutschen und russischen nicht geben würde. Aus dem einfachen Grunde, die Russen haben, Entschuldigung, ich habe auch Verbindung über Bekanntenkreise rüber in den tiefen Osten. Die Russen haben gewisse Befindlichkeit, die ihnen in der momentanen gesellschaftlichen Umgebung von Russland das Gefühl gibt, dass sie für alles Mögliche verantwortlich gemacht wird, dass für alles Mögliche in der schwarze Peter zugeschoben wird und dass ein kalter Krieg wieder losgeht.
Und Sie schlagen jetzt die Brücke, dass die politischen Verhältnisse oder die politischen Konstellationen sich hier widerspiegeln.
Die haben sich da in diesen Ausschreitungen haben die sich mit wiedergespiegelt. Mhm. Zumal die ja auch zielgerichtet losgezogen sind. Das sind nicht irgendwelche schlaffen Burschen gewesen, sondern das war eine, ich denke mal, auch mit einer entsprechenden militärischen Vorbildung junge Leute gewesen, die da ganz gezielt auch in die Richtung dann reingezogen sind. Dann spielt aber noch eine andere Geschichte rein. Deswegen wollte ich nochmal sagen, weil ich nicht nur den außenpolitischen Bereich, sondern auch den innenpolitischen Bereich dabei mitstreifen wollte. Ich komme aus der ehemaligen DDR, so bin halt groß geworden. So, und wenn ich jetzt mal vergleiche, so wie das von der Klassenstruktur zu meiner Zeit und der Klassenstruktur meiner Kinder gewesen ist, bei uns in der DDR damals, bei meiner Klasse waren ca. 80-90% der Kinder und Jugendlichen waren sportlich organisiert. So, ob es die Schulsportgemeinschaft ist, ob es irgendwelche Tischtennisvereine oder Leichtathletikvereine gewesen sind. Also Sport war einfach in und wir haben auch nicht solche großen Probleme gehabt, wie wir das jetzt hier auch am besten feststellen mit der verwahrlosten Jugend. Und da muss ich mal ganz klar sagen, Schwarzen Peter auch unseren Regierenden und unseren sogenannten demokratischen Parteien mal zuschieben will.
Herr Oschewala, worauf wollen Sie hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass man, wenn man Kindern und Jugendlichen zu wenig Perspektive gibt und zu wenig die Möglichkeiten gibt und sportliche die außerschulische Tätigkeit nicht sponsort, sondern das Geld für Banken blocker gemacht wird ganz schnell, aber für solche Dinge, die letzten Endes ja auch in die Zukunft, eine Investition in die Zukunft wären, in unsere Kinder und Jugendlichen. Dadurch entwickelten sich ja dieses Problem. Diese Hooligan-Kultur ist ja eine typisch westliche Geschichte. Jetzt das haben wir im Osten nicht so gehabt.
Gut, jetzt schlagen Sie einen großen Bogen. Wir könnten jetzt über das System der DDR reden, ob es da nicht auch so etwas gab, aber von politischer Seite eben nicht sichtbar gemacht wurde bzw. verhindert wurde. Aber Herr Oschewala, Sie sprechen einen Punkt an, den ich gerne Herrn Duttler fragen würde. Er ist ja der Sportwissenschaftler und der die Fankultur kennt. Herr Duttler, was Herr Oschewala hier beschreibt, komprimiert zusammengefasst, gibt es gesellschaftlichen Frust oder Enttäuschung in einer Gesellschaft, die sich im Fußballstadion entlädt?
Ja, das gibt es mit Sicherheit. Also ich denke auch, das Beispiel, was er gebracht hat mit den Russen, die sich so ein bisschen ausgegrenzt fühlen von Europa und dann halt mal zeigen wollen, wir sind jetzt wieder hier, wir sind stark, wir sind stärker als die Engländer, dass das schon eine wichtige Rolle spielt. Also ich habe heute von Hardy Grün im Zeitmagazin einen Satz gelesen, in Frankreich zerbricht auch die europäische Idee zum Teil. Also die aktuelle politische Situation, die wir haben, auch gerade das Thema Migration, das von Hooligans sehr stark aufgegriffen worden ist. Herr Gabriel hat ja schon die Hoogeyser-Bewegung angesprochen. Das spielt alles da auch mit rein in solche Konflikte.
Mhm. Alexander Bleik, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es Gewalt außerhalb des Stadions gibt und Gewalt innerhalb des Stadions. Sehen Sie, als Reporter haben Sie viel Erfahrung, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem, was auf dem Rasen passiert? Überträgt sich das auf die Ränge?
Also ich glaube nicht, es ist in den seltensten Fällen ist das wirklich der Auslöser für jetzt Gewalt oder Randale, es sei denn, es ist irgendwie existenzbedrohend. Das haben wir gesehen, wenn Vereine abgestiegen sind oder ist der Abstieg drohte, dass auch sozusagen die Frustration darüber, die Trauer darüber Menschen gewalttätig werden lässt. Ich weiß, in Frankfurt sind Spieler bedroht worden von vermummten Anhängern ihres Vereins und mit Worten, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot. Und solche Dinge, das löst natürlich auch was aus. Aber generell ist es, glaube ich, unabhängig davon, es gibt, was weiß ich, natürlich auch Gruppierungen, beispielsweise beim FC Schalke oder auch beim FC Bayern, die auch gewaltbereit sind, obwohl diese Vereine ja doch relativ erfolgreich sind. Und in anderen Vereinen, die weniger erfolgreich sind, gibt es das teilweise nicht. Also das ist nicht unbedingt koppelbar.
Ich glaube eher, dass sich eher gesellschaftliche Entwicklungen in Frankreich bei der Europameisterschaft zeigen. Das, was Hardy Grüne beschreibt, ist also symbolisch, kann man beobachten, wie Europa auseinanderfällt. Das ist also das passiert jetzt nicht gerade in Frankreich, sondern das ist ja auf politischer Ebene letztendlich passiert. Und die Russen, die russischen Hooligans symbolisieren ja quasi auch Orientierungen, die innerhalb der russischen Politik ganz stark gemacht werden. Also die Gewaltlastigkeit, die Männlichkeit. Wenn wir uns Putin vor Augen führen, dann und wenn wir auch noch hören, wie sehr die Gewalttäter in Russland von offizieller russischer Seite hofiert werden, dann ist das letztendlich kein Zufall. Und die Gnadenlosigkeit, die sich in diesen Hooligan-Aktionen ja gezeigt hat, das ist aber auch kein nur auf Russland beschränkt, sondern wenn wir anschauen, wie gnadenlos innerhalb Europas zum Beispiel mit Flüchtlingen umgegangen wird, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn an manchen Orten diese Gnadenlosigkeit von Leuten auch verkörpert wird in Bereichen, wo wir es dann, weil wir mal entspannen wollen, beim Fußball nicht haben wollen.
Das heißt, Sie sagen, Fußball ist eine Art Barometer der gesellschaftlichen Zustände?
Ja, ein Seismograph, ein Barometer, genau. Das ist etwas, was die Beobachtung von Fußball auch so über das sportliche Geschehen hinaus so interessant macht.
Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 9:55. Wir haben noch 5 Minuten miteinander zu reden. Manfred Richter aus Wunstorf. Guten Abend, Herr Richter.
Guten Abend. Ich wollte noch einmal kurz zurückgreifen auf die Frage, die vorhin gestellt wurde, warum dieses im Fußball sich so sehr abhebt von den Sportarten, beispielsweise Handball und Eishockey. Mhm. Gehe lange schon nicht mehr zum Fußball, Gründe sind jetzt egal, aber jüngst hatte ich mal wieder die Gelegenheit, mit meinem Jüngsten nach Hannover 96 zum Spiel gegen Schalke 04 zu gehen. Man stellt fest, also die Leute kommen ja betrunken rein, mag ja auch noch gut sein, aber dann kommt der Stadionsprecher. Schalke hatte am Spieltag zuvor ist gegen Dynamo Dresden im Pokal ausgeschieden und wurde schon 20 Minuten, 30 Minuten vor dem Spiel verhöhnt und die Masse kochte schon. Mhm. Nicht dann diese Aggression, die stieg, man merkte das richtig und dann ging ausgerechnet noch Schalke in Führung und jede Schiedsrichterentscheidung, die Menschen, die neben mir saßen, waren vorher friedlich, das waren ganz normale Menschen, man schaute in Fratzen.
Ja.
Und dann endlich das Tor und von mir kurz gesagt das Siegtor. Und bei diesen Toren der eigenen Mannschaft wird der Gegner durch den Stadionsprecher und das Gehabe mit der Musik verhöhnt. Und das ist beim Eishockey anders. Der Eishockey spricht nicht vom Gegner, der spricht von Gästen. Ich habe es erlebt bei den Scorpions in Langenhagen. Nicht dort ist auch Stimmung, ist auch Musik. Die Halle ist ja auch viel kleiner und die Stimmung ist gut. Aber man spricht von Gästen und behandelt sie fair und verhöhnt nicht, sondern man sagt vielleicht den Torschützen an, wenn es der eigene ist, aber lässt alle anderen Emotionen durch den Stadionsprecher zumindest beiseite.
Herr Richter, wenn Sie das Wort Emotionen benutzen, dann erinnere ich mich an Alexander Bleik, der vorhin von Emotionalisierung gesprochen hat. Alexander Bleik, hat Herr Richter recht, dass ein Stadion aufgeheizt werden kann?
Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Da gab es in der Vergangenheit ja auch einige Beispiele dafür, wo auch letztendlich auch Stadionsprecher dann auch mal sanktioniert wurden, weil sie den Boden des guten Geschmacks verlassen hatten. In der Regel ist das glaube ich, also ich kenne jetzt auch ein bisschen, was Eishockey spielen ist, auch da wird sich ein bisschen über den Gegner manchmal lächerlich gemacht mit den Sprüchen, die eingespielt werden oder ähnlichem. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Wie behandelt man einen Gegner? Es gibt Vereine, der FC St. Pauli fällt mir dazu ein, der spielt grundsätzlich das Fanlied des Gegners vorher vor dem Spiel, auch als Willkommensgeste. Und ich glaube, wir können mehr von solchen Aktionen gebrauchen für ein besseres Miteinander im Stadion.
Meine Herren, Sie hören unsere Schlussmusik, aber Sie müssen jetzt ganz tapfer sein. Herr Gabriel, als Koordinator für Fanprojekte, wer wird Europameister?
Island.
Gabriel Duttler von der Sportwissenschaft in Würzburg. Herr Duttler, wer wird Europameister?
Ich hoffe auf Deutschland.
Alexander Bleik als Sportreporter, Sie dürfen das jetzt auch mal ganz subjektiv sagen.
Ja, also ich seit vorgestern glaube ich an Italien. Das war mit Abstand die beeindruckendste Vorstellung bei dieser Europameisterschaft.
Wie viel steht zwischen Albanien und Frankreich?
Immer noch 0-0, da ist jetzt Pause und da haben wir wirklich nichts verpasst.
Gut, vielen Dank an diese muntere Runde. Vielen Dank all den Fußballfans, die angerufen haben. Wir sprachen heute über die Frage, zerstört die Gewalt den Fußball? Es ging um die Randale am Rande der Europameisterschaft. Morgen ist, ja, was ist morgen? Morgen spielt Deutschland gegen Polen. Und deshalb gibt es morgen keine Redezeit, sondern Sie hören morgen auf NDR Info ab 20.50 Uhr live im Radio das Fußballspiel. Persönliche Anmerkung, Radio ist viel spannender als Fernsehen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.